Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Deutschland erwacht schwarz-gelb. Die neue bürgerliche Mehrheit unter Angela Merkel will rasch eine Regierung bilden. Dazu später in der Sendung Besuch beim Wahlsieger FDP und Stimmen zum Wahlsonntag aus dem deutschen Osten. Zum Thema auch das Tagesgespräch um 1 mit dem Journalisten Heribert Prantl, Politikchef bei der Süddeutschen Zeitung. Andere Themen: Gnade für Filmregisseur Polanski. Diese Forderung kommt aus Frankreich und Polen. Wie der Raketentest in Iran. Das neuartige Geschoss könnte bis nach Israel fliegen. Rendezvous am Mikrofon ist Gurdin Vinzenz. Zuerst jetzt aber zu Silvan Fischer mit der Nachrichtenübersicht.
Die Unionsparteien von Kanzlerin Merkel, also CDU und CSU sowie die FDP, wollen spätestens in der nächsten Woche anfangen, über die neue gemeinsame Regierung zu verhandeln. Kanzlerin Merkel will, dass die neue Regierung bis Ende Oktober steht. Bereits warnen führende CDU-Politiker die FDP vor überzogenen Forderungen. Derweil stellen sich Spitzenpolitiker der SP die Frage, wie er künftig bei der Partei den Ton angeben soll. Parteichef Müntefering ist umstritten. Viele SP-Politiker bezweifeln, ob der 69-Jährige die Partei erneuern und in die Zukunft führen kann. In der Zwischenzeit haben die Grünen angekündigt, sie wollten in der Opposition kein linkes Lager mit der SPD und der Linkspartei bilden. Die Grünen würden einen eigenständigen Kurs fahren, sagte Parteivorsitzende Roth. Die Schweiz soll Roman Polanski freilassen, das fordern die Anwälte des Regisseurs. Es stelle sich die Frage der Verjährung, sagte ein Anwalt Polanskis gegenüber der französischen Zeitung Le Figaro. Zudem habe das mutmaßliche Opfer seine Klage bereits vor Jahren zurückgezogen. Auch Frankreich und Polen setzen sich für Polanski ein, der französisch-polnischer Doppelbürger ist. Bundesrätin Doris Leuthard, die zurzeit in Frankreich ist, verteidigt das Vorgehen der Schweiz.
Ich glaube schon, dass das hier in Frankreich natürlich heute ein Tagesgespräch ist. Ich habe ja auch Verständnis dafür. Für uns ist das eine prozedurale Angelegenheit. Wir haben keine andere Möglichkeit, als gestützt auf das Zusammenarbeitsabkommen mit den USA solche internationalen Haftbefehle umzusetzen, wenn eine gesuchte Person den Fuß auf Schweizer Boden setzt,
sagte Bundesrätin Leuthard in Paris. Iran hat seine Raketenversuche fortgesetzt und nun auch eine Langstreckenrakete getestet. Das melden staatliche iranische Medien. Die Rakete hat eine Reichweite von bis zu 2000 Kilometern und könnte damit auch israelisches Gebiet treffen. Das iranische Außenministerium betonte, die jüngsten Versuche seien die letzten. Man teste damit die Verteidigungsfähigkeit des Landes. In der Vergangenheit hat der Iran mehrfach mit einem Raketenangriff auf Israel gedroht, für den Fall, dass Israel die iranischen Atomanlagen angreifen würde. In München verstärken die deutschen Behörden die Sicherheitskontrollen rund um das Oktoberfest nach Videodrohungen des Terrornetzwerks Al-Qaida. Rücksäcke und größere Gepäckstücke von Besucherinnen und Besuchern werden kontrolliert. Nur noch Lieferanten und Anwohner dürfen in die Nähe der Festwiese fahren und Taxis dürfen ihre Kunden noch an einer bestimmten Stelle ein- und aussteigen lassen. Wie erst jetzt bekannt wurde, hatten die Münchner Polizei bereits am Samstag zwei Personen festgenommen, die aus der islamisch-extremistischen Szene stammen. Laut der Polizei ist die Festnahme rein präventiv, den beiden würden keine Straftaten vorgeworfen. In Honduras hat die Übergangsregierung grundlegende Bürgerrechte stark eingeschränkt. So darf die Polizei öffentliche Versammlungen auflösen, wenn diese nicht genehmigt wurden, und sie kann Personen ohne Haftbefehl festnehmen. Trotz dieser Massnahmen rief der gestürzte Präsident Zelaya zu weiteren Protesten auf. Er kündigte eine finale Offensive gegen die Übergangsregierung an. Zelaya war vor einer Woche heimlich aus dem Exil zurückgekehrt und befindet sich seither in der brasilianischen Botschaft in Tegucigalpa. Nach den schweren Überschwemmungen in der philippinischen Hauptstadt Manila haben Rettungstruppen tausende Menschen von Dächern und aus Baumkronen gerettet. Dort hatten sie nach einem Tropensturm Schutz gesucht. Der Sturm hatte am Wochenende etwa 4/5 der Millionenmetropole unter Wasser gesetzt. Laut den Behörden kamen mindestens 140 Menschen ums Leben, die meisten ertranken. Im Kanton Genf sterben arme Männer doppelt so häufig an Prostatakrebs wie reiche. Das zeigt eine Untersuchung der Universität Genf von 2700 Fällen. Für den großen Unterschied gibt es laut den Forschern drei Hauptgründe. Arme werden weniger auf die Krankheit getestet. Bei armen Menschen wird der Krebs später festgestellt und man entfernt ihnen seltener die Prostata. Im Kampf gegen die Rattenplage in der Stadt Luzern melden die Behörden einen Erfolg. Durch den Einsatz von Ködern sei die Zahl der unerwünschten Nager in der Umgebung des Bahnhofs deutlich zurückgegangen. Nach vermehrten Reklamationen hat die Stadt im Juli rund 250 Boxen mit Rattenködern aufgestellt.
12.36 Uhr. Deutschland am Tag nach der Wahl beschäftigt uns weiter hier im Rendezvous. Warum gewinnt in der Wirtschaftskrise ausgerechnet die Wirtschaftspartei FDP? Was lernen Schweizer Freisinnige und Schweizer Sozialdemokraten aus Sieg und Niederlage ihrer deutschen Schwesterparteien? Was sagt man in Ostdeutschland zur Kanzlerin, die aus dem Osten kam und heute von sich sagt?
Mein Verständnis war es und mein Verständnis ist es, dass ich die Bundeskanzlerin aller Deutschen sein möchte.
Und warum laufen beiden Volksparteien in Deutschland die Wähler davon? Die Frage um eins im Tagesgespräch an Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung. Außerdem Polanski in der Zürcher Zelle, eine Schande, heißt es in Frankreich. Und sie kriecht den Stiefel immer weiter hinauf Richtung Norden, die Mafia in Italien. Das alles gleich nach Börsenzahlen, Wetterprognosen und Verkehrsmeldungen. Silon Fischer.
Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index steht bei 6.182 Punkten, minus 0,9%. Der Euro wird zu 1 Franken 51,16 gehandelt und der Dollar zu 1 Franken 03,27. Das Wetter. Heute Nachmittag ist es meist sonnig, mit einigen Quellwolken über den Bergen. Letzte Nebelfelder im Mittelland lösen sich auf. Die Temperaturen im Norden etwa 21, im Süden bis zu 24 Grad. Morgen Vormittag ist es im Mittelland teils neblig, sonst ist es sonnig. Im Norden erreicht die Temperatur 21 und im Süden bis zu 25 Grad. Am Mittwoch hat es über dem Mittelland teils zähen Hochnebel, sonst geht es in der ganzen Schweiz sonnig und mild weiter. Verkehrsinfo Dieres von 12.37 Uhr. In der Region Basel, auf der A2 Richtung Luzern, zwischen Diekten und dem Berntunnel, Stau wegen einer Baustelle. Der linke Fahrstreifen im Tunnel ist gesperrt. Und in der Region Zürich, auf der A1 Richtung St. Gallen, zwischen Winterthur-Ohringen und Oberwinterthur, stockender Verkehr.
Angela Merkel bleibt Regierungschefin, bleibt Kanzlerin in Deutschland und ihre CDU bleibt auch die stärkste Partei im Land. Aber mitregieren wird neu die FDP und die hat ihren Wähleranteil am deutlichsten gesteigert von allen Parteien auf ein Rekordergebnis von fast 15%. Sie ist die eigentliche Wahlsiegerin. Warum gewinnt gerade die Wirtschaftspartei FDP in Zeiten der größten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten? Deutungsversuche von Daniel Eisner in Berlin.
Er war der unumstrittene Star gestern Abend. Seine Anhänger feierten Guido Westerwelle mit ohrenbetäubendem Jubel und Standing Ovations. Zwei Bundestagswahlen hat der eloquente und hartnäckige Parteichef verloren. Nun zieht die FDP in die Regierung ein. Nicht einfach als Juniorpartnerin, sondern als äußerst starke Kraft.
Wir wissen, dass wir mit diesem Vertrauen, das uns die Bürgerinnen und Bürger geschenkt haben, sehr verantwortungsvoll umgehen müssen und umgehen werden. Wir freuen uns, aber wir bleiben auf dem Teppich. Wir heben nicht ab, sondern jetzt geht die Arbeit erst richtig los für Deutschland und unser Volk.
Dass die FDP die unumstrittene Wahlsiegerin ist, hat zum einen mit der Person Guido Westerwelle zu tun. Ihm ist es offenbar gelungen, glaubwürdiger und überzeugender aufzutreten als bei der letzten Wahl. Das wurde honoriert. Ein älterer FDP-Wähler gestern Abend.
Westerwelle hat, anders als seine Vorgänger, hat er die Bürgerrechte ganz oben hingestellt. Der Bürger bestimmt und nicht der Staat.
Eine andere Erklärung, das ungeliebte Zweckbündnis namens Große Koalition aus CDU und SPD. Zu viele Kompromisse, zu wenige Konturen, keine echten politischen Lösungsansätze. Man wollte einen Neuanfang, klare Verhältnisse. Auch wirtschaftliche Faktoren haben sehr wohl eine entscheidende Rolle gespielt. Die Liberalen beharrten trotz Krise auf ihren freiheitlichen Prinzipien. Sie versuchten, so etwas wie Verantwortung in der Politik zum Thema zu machen. Auch wenn Steuersenkungen, ein populäres Anliegen, unter dem Dach der gegenwärtigen gigantischen Schuldenlast keine Chancen haben. Nun werden die Liberalen also Regierungsverantwortung übernehmen. Wo gilt es in erster Linie anzusetzen?
Ich denke, ja, die Krise schnell zu überstehen, Arbeitsplätze zu sichern, auch langfristig zu sichern, aber vor allen Dingen auch das Bildungssystem zu reformieren und dort das mehr Leuten gute Chancen zu geben.
Ob das vorschulische Bildung ist, ob das Reformen im Hochschulwesen sind, in dem Bewusstsein, dass für Deutschland Bildung das größte Kapital ist, dass Bildung die größte Investition in die Zukunft ist, weiß man eben, dass man da verglichen mit der Vergangenheit seine Anstrengungen erhöhen muss.
Nun hat die FDP also trotz Krise das beste Ergebnis ihrer Geschichte eingefahren. Ein Kommentator meinte, nicht Schwarz-Gelb wird regieren, sondern Gelb-Schwarz.
Daniel Eisner über die deutsche Wahlsiegerin FDP. Zugeschaltet jetzt unsere Deutschland-Korrespondentin Ursula Hürzeler. Wir haben es eben gehört, die FDP hat jetzt viel Selbstbewusstsein. Was denken Sie, wie könnte sich das in der neuen Regierung konkret auswirken?
Ja, das ist tatsächlich die spannendste Frage, aber es ist ziemlich tricky, denn Deutschland ist durch die Krise dermaßen verschuldet, dass es zumindest finanziell wenig Spielraum gibt. Sicher scheint mir, dass die FDP ein paar Änderungen im Steuerrecht und kleinere Steuererleichterungen durchsetzt. Das ist sie ihrer eigenen Glaubwürdigkeit schuldig und sie wird sicher dafür sorgen, dass der Überwachungsstaat nicht noch mehr ausgebaut oder sogar zurückgefahren wird. Dann aber wird es schon schwierig, denn alles, was irgendwie Geld kostet, eben auch die Bildung, müsste durch Einsparungen gegenfinanziert werden. Und hier hat die Kanzlerin bereits abgeblockt. Sie lehnt zum Beispiel tiefe Einschnitte bei den Sozialausgaben ab. Das ist ihr zu heikel. Sie will schließlich Kanzlerin aller Deutschen sein und nicht nur für die Gutverdienenden. Also ich denke, Guido Westerwelle tut gut daran, wenn er seiner Basis jetzt schon verspricht, auf dem Teppich zu bleiben.
Die große Verliererin der Wahl gestern, die SPD, muss jetzt in die Opposition. Das könnte Anlass sein für einen Generationenwechsel an der Spitze der Partei. Gab es am Morgen schon Signale in diese Richtung?
Ja, es brodelt natürlich in der SPD, also kein Wunder nach diesem historischen Absturz. Da geht es um den künftigen Kurs, das Verhältnis zur Linkspartei, aber eben auch um Personen. Und vor allem SPD-Chef Franz Müntefering ist enorm unter Druck. Also er ist 69 und jetzt, da sein Siegermythos, der war ja legendär, dass der verflogen ist. Da finden manche, wie etwa die Juso-Chefin Drosel oder auch der frühere SPD-Chef Beck, es sei höchste Zeit, dass er zurücktritt. Nur, eben, das ist die Vorstellung, nur ohne ihn könne die SPD wirklich von vorn anfangen. Bisher hat sich Münte, wie er in Deutschland heißt, dazu noch nicht klar geäußert, aber im November ist ein Parteitag, spätestens da wird man genaueres erfahren. Bei Frank-Walter Steinmeier ist die Situation etwas anders. Er ist erst 53, er soll künftig die Bundestagsfraktion führen. Und irgendwie haben manche auch den Eindruck, irgendjemand müsse den Laden noch zusammenhalten, wie Peer Steinbrück, der Finanzminister, gestern sagte. Er warnte im Übrigen eben vor Selbstzerfleischung oder Revolutionstribunalen, wie er sagte.
Sie haben das Verhältnis zur Linkspartei angesprochen. Wie lange, denken Sie, bleibt denn die Linkspartei als Partner noch ein Tabu auf Bundesebene für die Sozialdemokraten?
Ja, ich denke tatsächlich, dass die SPD jetzt die Oppositionszeit dazu nutzen muss, ihr Verhältnis zur Linkspartei zu entkrampfen, denn ohne die gibt es für die Sozialdemokraten längerfristig schlicht keine richtige Machtperspektive. Zum Wann, also zum Zeitpunkt würde ich sagen 2013, aber je nachdem, wer in der SPD bald das Sagen hat, könnte es natürlich auch etwas rascher gehen. Allerdings ist auch klar, dass natürlich auch die Linkspartei Abstriche machen müsste an ihrem Programm, zum Beispiel beim Ausstieg aus der NATO.
Ganz andere Frage zum Schluss. Der Regierungswechsel hat aus Schweizer Sicht die logische Konsequenz, dass der Lieblingsfeind der Schweizer der letzten Monate sein Amt verliert, Finanzminister Steinbrück von der SPD. Heißt das auch, dass der Umgang und der Ton mit der Schweiz in Sachen Bankgeheimnis und Steuerflucht jetzt ein anderer wird?
Ja, Finanzminister Steinbrück wird sicher vielen fehlen. Aber man kann sicher sagen, der Ton wird sich ändern. Gerade die FDP hat sich ja immer wieder als Fan der Schweiz geoutet. Allerdings glaube ich nicht, dass das Steuerhinterziehungsgesetz, das ja vor kurzem verabschiedet worden ist, zum Beispiel zurückgenommen wird. Aber es könnte ein bisschen großzügiger ausgelegt werden. Aber das eben das Kippen daran glaube ich nicht, denn es geht ja da wirklich um handfeste finanzielle Interessen.
Sagt Ursula Hürzel, unsere Korrespondentin in Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel kann also in Deutschland weiter regieren. Angela Merkel, sie kommt aus dem Osten Deutschlands, aus der ehemaligen DDR. Wie reagieren Menschen in Merkels Heimat in Ostdeutschland auf dieses Wahlresultat? Aus Leipzig, Veronika Mayer.
Strahlend blickt Angela Merkel heute von den Titelblättern. Und strahlend trat sie gestern in Berlin vor ihre Anhängerschaft und betonte einmal mehr:
Mein Verständnis war es und mein Verständnis ist es, dass ich die Bundeskanzlerin aller Deutschen sein möchte, damit es unserem Land besser geht und das gerade in einer solchen Krise.
Eine Kanzlerin also für West- und Ostdeutschland, sie, die in der ehemaligen DDR aufgewachsen ist. Die Kanzlerin, eine Ostdeutsche, zählt das bei den Menschen in Ostdeutschland überhaupt noch?
Wir sind jetzt seit 20 Jahren ein Deutschland, würde ich sagen, und das spielt keine Rolle mehr.
Das zählt also hundertprozentig und sie denkt ja immer an die Vergangenheit und sie wird bestimmt nicht vergessen, wie sie aufgewachsen ist. Ich bin stolz und habe mich gestern auch gefreut.
Angela Merkels Herkunft spiele tatsächlich eine Rolle, glaubt auch Andreas Anter, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Leipzig.
Weil die Repräsentation Ostdeutschlands ist ja im Gesamtdeutschland nicht sehr stark. Und wenn man da eine Figur hat wie Angela Merkel, die nicht nur die Bundeskanzlerin ist, sondern auch, wie man so schön sagt und auch zutreffend sagt, die mächtigste Frau der Welt, das ist natürlich was, was für die Ostdeutschen eine Rolle spielt.
Entsprechend seien damit auch Erwartungen verknüpft.
Es gibt ja hier Spezialprobleme, die es im Westen vielleicht so nicht gibt, auch eine Spezialbefindlichkeit. Viele fühlen sich nicht richtig vertreten, etwas zurückgesetzt, benachteiligt. Und da erhoffen sich natürlich viele, dass die Kanzlerin dafür mehr Verständnis hat und auch sich mehr ein Zeug legen wird, als zum Beispiel jemand wie Frank-Walter Steinmeier, der eine lupenreine Westbiografie hat.
Doch Verständnis allein genügt nicht. Denn auch wenn die neuen Bundesländer in den letzten Jahren eine große Entwicklung durchgemacht haben, so sind Löhne und Produktivität noch immer tiefer als im Westen, die Arbeitslosigkeit viel höher und die Abwanderung groß. Man wolle, so schreibt Merkels CDU in ihrem Regierungsprogramm, dass sich die neuen Bundesländer in den kommenden Jahren zu den wettbewerbsfähigsten Regionen in der Mitte Europas entwickelten. Das hört sich gut an. Aber glaubt man das auch in Ostdeutschland? Andreas Anter.
Hört sich ein bisschen an nach dem Modell Baden-Württemberg oder Bayern. Das sind zwei Bundesländer, die richtig vorbildlich waren in ihrer Entwicklungspolitik, weil sie waren strukturschwach in den 60er Jahren noch, haben durch den Länderfinanzausgleich und durch gezielte Förderung, gerade in der Automobilindustrie und Elektronikindustrie, sich unglaublich toll entwickelt, sodass sie heute die Zugpferde sind. Und das erhofft man sich auch bei den neuen Bundesländern natürlich.
Ob solche Hoffnungen erfüllt werden und wie die neue Regierung ihre Versprechen einlöst, das wird man in Ostdeutschland auch genau beobachten. Insbesondere natürlich bei der Opposition.
Veronika Mayer. Sozialdemokraten im Tief, FDP im Hoch. Das Resultat der deutschen Wahlen gibt auch bei den Schweizer Schwesterparteien zu reden. Welche Lehren ziehen SP und FDP in der Schweiz aus dem gestrigen Wahlresultat? Inlandredaktor Dieter Kohler hat nachgefragt.
Trotz historischem Taucher der SPD ist der Schweizer Präsident der Sozialdemokraten heute nicht am Boden zerstört. Im Gegenteil, Christian Löwra weist darauf hin, dass man die SPD nicht getrennt betrachten dürfe, sondern auch noch die Stimmen der La Fontaine-Linken und Teile der Grünen-Partei zum linken Lager zählen müsse. Christian Löwra sagt, dass
global betrachtet die Linken in Deutschland bei fast 50% sind. Es sind Traumergebnisse, wenn wir sie aus der Schweiz anschauen.
Traumergebnis vielleicht auf dem Papier. In der deutschen Realität splittern sich diese fast 50% aber auf drei Parteien auf, mit der altehrwürdigen SPD als großer Verliererin. Dies werde in der Schweiz nicht passieren, ist Christian Löwra überzeugt, denn seine SP suche den Ausgleich zwischen gewerkschaftlichem Flügel und jenem der urbanen Mittelschicht.
Wir achten sehr auf die sozial Schwächeren, versuchen so stark wie möglich, uns für die Verlierer der Globalisierung einzusetzen ohne dabei die Interessen der Mittelschichten an einer Erneuerung der Politik zu vernachlässigen.
Und Christian Löwra weiter.
Diesen Spagat wird uns gelingen, ich bin überzeugt.
Andreas Ladner, Politologe von der Universität Lausanne, macht ein Fragezeichen. Über eine gewisse Zeit könne man zwar verschiedene Flügel in einer Partei pflegen, doch nicht ewig. Und schon heute ließen sich Absetzbewegungen ausmachen.
Erste Anzeichen hierfür haben wir bei der grünliberalen Partei gesehen, wo Wählerinnen und Wähler der SP abgesprungen sind Richtung Mitte. Auf der anderen Seite gibt es eine Absetzungstendenz Richtung Grüne, die sich links der SP in der Schweiz positionieren.
Der Erfolg der SP Schweiz wird davon abhängen, wie geeint man auftreten kann. Sehr zufrieden reagieren heute die Freisinnigen in der Schweiz auf den Sieg ihrer Schwesterpartei in Deutschland. FDP-Nationalrat und Unternehmer Johann Schneider-Ammann.
Die FDP Deutschlands fährt einen ähnlichen Kurs wie wir und ich habe mit sehr viel Genugtuung zur Kenntnis genommen, dass diese Politik doch heute wieder gefragt ist und hoffentlich sich dann auch in die Schweiz übertragen lässt.
Der Kurs mag ähnlich sein, Politologe Andreas Ladner sieht aber auch gewichtige Unterschiede. Erstens das charismatische Aushängeschild Guido Westerwelle, zweitens der Umstand, dass die FDP Deutschland als Oppositionspartei antreten konnte.
Und schließlich denke ich mir auch, dass die FDP in Deutschland insgesamt homogener ist, dass macht es dann für die Schweizer FDP nicht ganz einfach, aus diesem Erfolg zu lernen, wenn es darum geht, sich politisch auch zu positionieren und aufzustellen.
Bei der Schweizer FDP ziehen nicht immer alle am gleichen Strick und die unumstrittene Identifikationsfigur an der Parteispitze fehlt auch. Letztlich kämpft diese Partei, ähnlich wie die SP, auch um den geschlossenen Auftritt. Doch Johann Schneider-Ammann will sich nun nicht mit solchen Details beschäftigen und schon gar keine Personaldiskussion führen, sondern sich einfach anstecken lassen.
Anstecken lassen in dem Sinne, dass man zur Kenntnis nimmt, dass eine konsequente Vertretung einiger weniger Punkte, Steuererleichterung ohne den Staat zu schwächen, einerseits und die Kombination Sozialpolitik mit Marktwirtschaft andererseits, dass diese wenigen Punkte auch bei uns Rezept sein müssen.
Deutsche Politik als Vorbild in der Schweiz. Für die einen, wie man es machen soll, für die anderen, was unbedingt zu vermeiden ist.
Dieter Kohler. Wir kommen auf die deutschen Wahlen zurück nach 1 im Tagesgespräch. Statt am Zürcher Filmfestival über den roten Teppich zu schreiten, sitzt der Ehrengast jetzt in einer Zelle. Star-Filmregisseur Roman Polanski ist am Flughafen Zürich in die Falle gelaufen. Grund: ein US-Haftbefehl wegen sexuellen Missbrauchs einer 13-Jährigen vor über 30 Jahren. Von einem ungeheuren Kulturskandal, einer grotesken Justizposse ist heute unter Filmschaffenden und Politikern die Rede. Besonders in Frankreich ist der Sturm der Entrüstung groß. Dort lebt der gebürtige Pole Polanski heute und ist unterdessen auch französischer Staatsbürger. Aus Paris berichtet Rudi Meder.
Die französische Regierung ist über die Verhaftung sehr überrascht. Polanski sei ein international anerkannter Regisseur, der in Frankreich lebe und hier viele bedeutende Werke produziert habe, sagte Kulturminister Frédéric Mitterrand.
Roman Polanski est un cinéaste de réputation internationale qui fait honneur à notre pays dans la mesure où il a fait beaucoup de productions en France et où il vit en France.
Ihn jetzt eingesperrt zu sehen, allein und verlassen, in einer Falle gefangen, das sei schrecklich.
Et de le voir ainsi jeté en pâture et de le voir ainsi seul, emprisonné, ainsi pris au piège, c'est absolument épouvantable.
Die Wut richtet sich hier in Frankreich aber nicht primär gegen die Schweiz, sondern eher gegen die USA. Es gibt neben dem Amerika, das wir lieben, auch ein Amerika, das Angst macht, sagte Kulturminister Mitterrand weiter. Auch der Drehbuchautor Jean-Claude Carrière nimmt primär die USA ins Visier.
Je crois que c'est une question de mentalité américaine. Il doit y avoir contre lui la rancœur de 4 ou 5 personnages ultra-conservateurs, comme il y en a aux États-Unis, plus peut-être que partout ailleurs, et qui a réussi à convaincre quelques autorités helvétiques de livrer cet homme à la justice américaine. C'est honteux, c'est humiliant, ça a tous les aspects de la plus totale médiocrité.
Polanski habe in den USA 4 oder 5 ultrakonservative Feinde, welche die Schweiz dazu gebracht hätten, den berühmten Regisseur zu verhaften. Es sei eine Schande. Der Präsident der Société des Réalisateurs de Films, also des Verbands der Filmregisseure, Marik Schiban, wirft der Schweiz vor, ein doppeltes Spiel getrieben zu haben. Polanski sei doch in die Schweiz gereist, um dort ausgezeichnet und geehrt zu werden.
Si les Suisses avaient ouvertement expliqué qu'ils n'étaient pas le bienvenu, que s'ils venaient en Suisse, ils auraient été menottés et embarqués, on aurait pu être choqués. Mais là, on est doublement choqués puisqu'ils ne l'ont même pas prévenu. Et j'espère qu'ils pourront revisiter leur position très rapidement.
Er sei doppelt schockiert, weil die Schweizer Polanski nicht gewarnt hätten. Zahlreiche internationale Künstler sowie das Filmfestival von Cannes unterzeichneten bereits eine Petition, welche die Freilassung Polanskis fordert. Frankreich und Polen, wo die Filmverbände ebenfalls scharf gegen die Verhaftung protestierten, wollen außerdem an die USA herantreten mit der Bitte, das Verfahren gegen Polanski fallen zu lassen.
In Italien vergeht kaum ein Tag, an dem die Staatsanwälte nicht irgendeinen Mafiaboss verhaften oder es zu blutigen Abrechnungen unter Mafiosi kommt. Und zwar nicht mehr nur im Süden, in Sizilien oder Apulien. Wie ein Krebsgeschwür kriecht die Mafia immer mehr nach Norden. Italienische Experten sprechen unterdessen von der Entstehung einer Quinta Mafia, einer fünften Mafia in der Hauptstadt Rom und deren Umgebung. Um die Bevölkerung dort wachzurütteln, wollen private Organisationen Aufklärungsarbeit leisten. Italien-Korrespondent Massimo Agostinis war an einem solchen Aufklärungstreffen.
Latina, 120.000 Einwohner, 70 Kilometer südlich von Rom. Der Regen fällt in dicken Tropfen auf das Zeltdach. Hier wird das außerhalb der Stadt gleich neben einer illegalen Mülldeponie. Antonio Turri, Sprecher der zivilen Antimafia-Organisation Libera Terra, klärt die 14- bis 25-Jährigen über die Umtriebe der Mafia in dieser Gegend auf.
Risiedono qui in quest'area il godo delle famiglie della mafia, dell'andrangheta e della camorra.
Die Mafia ist nicht mehr nur bei Neapel aktiv oder auf Sizilien, sie ist unterdessen auch hier angekommen. Was neu ist, es sind nicht mehr Filialen der Mafia aus Süditalien, jetzt sind es Mafia-Clans, die hier ihre Wurzeln haben, die Quinta Mafia, die fünfte Mafia. Was Antonio Turri den Jugendlichen erzählt, ist für die meisten nicht neu. Angela, 17-jährig, Gymnasiastin.
Io c'ho paura a comportarmi in un determinato modo perché comunque so di poter stare in mezzo a figli di
Sie habe schon ungewollt Mafia-Kontakt gehabt. Damals, als sie mit einem Jungen ausgegangen sei, der sich später als Sohn eines Mafia-Bosses entpuppt habe. Sie müsse sich nun bei jedem Typen fragen, gehört auch der dazu? Diese Erfahrung habe sie sehr eingeschüchtert. Auch Gianni, Mechaniker und ein Hühne von einem jungen Mann, hat seine Mafia-Erfahrungen gemacht.
Un esempio la sera in giro, non è che c'è sta, cioè da una certa ora in poi non si può più in giro, insomma.
Es gebe Gegenden, wo am Abend nicht mehr hingehe. Besonders gewisse Bars besucht er nicht mehr. Denn dort säßen am Abend die Jungmafiosi jene, die im Drogenhandel drin steckten oder sonst etwas auf dem Kerbholz hätten und meist sehr gewaltbereit seien. Auch wenn Organisationen wie Libera Terra immer häufiger an Schulen und in Vereine gerufen werden, um Aufklärungsarbeit zu leisten, das Unwissen der Leute über die Mafia, aber auch ihre Gleichgültigkeit und Angst sind riesig. Denn in Latina hat sich die Quinta Mafia, die fünfte Mafia, schon weit in die Gesellschaft hineingefressen. Das hat auch der 24-jährige Jus-Student Antimone festgestellt, der kürzlich ein Video gedreht hat über die vielen illegalen Mülldeponien in der Gegend und über die bestialische Ermordung durch die Mafia von Don Boschin, einem Pfarrer, der nicht schweigen wollte.
Quando abbiamo chiesto a qualcuno se volesse parlare della discarica o se volesse parlare di Don Cesare Boschini.
In einem Video forderten wir die Leute auf, über die Vorgänge auf den illegalen Mülldeponien zu erzählen oder von der Ermordung Don Boschins. Alle sagten uns, nein, wir haben Angst. Trotz allem, unter den Jungen gibt es einige, die unglaublichen Mut haben, so wie diese Pfadfindergruppe.
L'inchiesta della magistratura trascina.
Sie hätten beim Untersuchungsrichteramt interveniert, da es in Terracina obskure Kleiderläden gäbe. Diese würden ihre Waren so billig verkaufen, dass es schon verdächtig sei. Sie glaubten, dass die Mafia in diesen Läden Gelder wasche und die Kleider deshalb so billig verkaufe. Die Pfadfindergruppe hofft nun, dass ihre Intervention etwas bewirkt. Wenn nicht, wollen sie sich weitere Aktionen überlegen. Angela, die am liebsten auswandern würde, meint am Schluss:
Gli educatori nostri ci dicono che insieme l'unione fa la forza, quindi forse ci riusciamo. Anche se ho paura, però ci proviamo.
Es heißt ja, Einigkeit macht stark. Also versuchen wir es. Vielleicht schaffen wir es, die Mafia einzudämmen, auch wenn ich Angst habe.
Massimo Agostinis über die neue Mafia in und um Rom.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.